Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
25 Gramm für den Eigenbedarf, 3 Pflanzen darf man zu Hause selbst anbauen und später soll es dann einen gezielten Verkauf geben durch lizenzierte Geschäfte in sogenannten Modellregionen, das Ganze dann unter wissenschaftlicher Aufsicht. Die Bundesregierung will Cannabis in mehreren Stufen freigeben.
Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen, wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen, wir wollen die Drogenkriminalität zurückdrängen.
Viele Punkte, die Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, da heute aufgezählt hat, in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Cem Özdemir, dem Agrarminister. Das alles soll erreicht werden. Ob der Plan am Ende dann so aufgeht, naja, das weiß eben noch niemand. Kann auch niemand wissen. Aber es sei eben gut, damit anzufangen, es auszuprobieren. Das sagt der Kriminologe Robin Hofmann. Der arbeitet in den Niederlanden genau zu diesem Thema und gibt uns gleich eine Einschätzung, wie sinnvoll das eigentlich ist, was die Bundesregierung bei und mit Cannabis vorhat. Heute im frischen Podcast vom Update am 12. April. Außerdem geht es darum, was man eigentlich mit leerstehenden Kaufhäusern machen kann. Denn das wird über kurz oder lang etliche Innenstädte betreffen.
Das Prinzip der klassischen Kaufhäuser ist tot. Das ist schon lange tot und das werden wir auch nicht mehr wiederbeleben können.
Sagt Hanna Schramm-Klein, die lehrt an der Uni Siegen. Okay, das Kaufhaus ist tot, aber was passiert dann mit diesem großen Klotz von Gebäude? Neues Kaufhaus rein, abreißen, ganz neu denken? Auch dazu mehr. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Mittag, da haben Karl Lauterbach und Cem Özdemir die Pläne vorgestellt, wie in Deutschland Cannabis legalisiert werden soll. So wie im Ampelkoalitionsvertrag vorgesehen, wird es nicht. Es ist jetzt die Rede von einer Legalisierung light, bedeutet konkret 25 Gramm für den Eigenbedarf sind okay und straffrei. 3 Pflanzen darf man zu Hause anbauen für den Eigenbedarf. Außerdem dürfen spezielle Vereine Cannabisprodukte aus eigenem Anbau an Mitglieder verkaufen. Und zusätzlich soll es eben Modellregionen geben mit lizenzierten Fachgeschäften, wo dann eben auch Cannabis verkauft werden darf. Aber eine komplette Legalisierung und ein freier Verkauf in Geschäften, die wird es eben nicht geben. Wir wollen uns das, was heute an Plänen vorgestellt worden ist, nochmal einordnen lassen. Und zwar von Robin Hofmann, der ist Kriminologe an der Universität Maastricht in den Niederlanden. Da hat man ja schon ein bisschen länger Erfahrung gemacht mit der Legalisierung. Herr Hofmann, wie beurteilen Sie denn eigentlich die Pläne jetzt der Bundesregierung? Ist das ein sinnvolles Konzept?
Ja, also ich denke, insgesamt kann man sagen, ist das sinnvoll. Man muss sich noch ein wenig die Details anschauen. Da kann man sicherlich noch das ein oder andere verbessern, etwas nachjustieren. Aber insgesamt, denke ich, macht das durchaus Sinn, was man da plant.
Was wäre so ein Detail aus Ihrer Sicht?
Naja, also etwa diese 25 Gramm, die man legalisieren will, dass man also 25 Gramm Cannabis besitzen darf, das halte ich für etwas hochgegriffen. Da kommt es eben auch drauf an, auf ein ganz praktisches Problem für die Strafverfolgungsbehörden. Man muss ja immer die Dealer von den Konsumenten unterscheiden. Und mit 25 Gramm, das ist so eine Menge, die so ein Dealer so am Tag bei sich führen kann und da auch schon ein ganz gutes Geschäft mitmachen kann. Und die kann man dann eben nicht mehr ganz genau unterscheiden von den Leuten, die eben nur so für den Eigenbedarf konsumieren. Und das will man ja gerade nicht. Also man will ja den Schwarzmarkt durchaus verdrängen.
Aber wo Sie es jetzt gerade ansprechen, den Schwarzmarkt, Cem Özdemir hat das heute nochmal so zusammengefasst, indem er gesagt hat, der Schwarzmarkt wird sich schwarz ärgern. Das heißt, das wird mit diesem Konzept dann auch weiterhin schwierig bleiben?
Das denke ich schon. Man muss sagen, dass also eigentlich diese Legalisierung light, wie Sie es ja vorher genannt haben, eben wo man Besitz entkriminalisiert oder den Besitz erlaubt und so diesen Anbau zu Hause und in diesen Social Clubs erlaubt, dass das eigentlich kaum eine Auswirkung auf den Schwarzmarkt haben wird. Das heißt also, man schafft parallele Strukturen, wo man so einen privaten Bereich, also so 2 Pflänzchen so im Wohnzimmer, im Heimischen anbauen kann. Das ist aber für viele nicht unbedingt ein gangbarer Weg, gerade für Jugendliche. Die werden weiterhin sich Cannabis auf dem Schwarzmarkt besorgen müssen. Sie sind auch nicht in den Social Clubs zugelassen, das ist ab 18. Das heißt also, gerade für Jugendliche, die ja so eigentlich die Gruppe sind, die wir eigentlich damit erreichen wollen, die werden eigentlich davon kaum profitieren können. Und insofern fürchte ich, dass der Schwarzmarkt tatsächlich weiterhin bestehen wird.
Gucken, jetzt sind wir ja natürlich schon mittendrin in diesen Details, die Sie da ganz am Anfang angesprochen haben. Wobei Sie ja am Anfang auch gesagt haben, das ist im Groben schon ein sinnvolles Konzept. Wenn Sie es aber jetzt nochmal so erklären, denkt man so, naja, geht so?
Naja, geht so. Ja, das hat mit der Rechtslage zu tun. Also dieser große Wurf, den man da in der Koalitionsvereinbarung drin hat, dass man sagt, also wir wollen das ganz komplett total legalisieren. Vom also Verkauf in kleinen Läden bis hin zum Anbau in Deutschland. Das lässt sich einfach in Europa so nicht machen. Da haben die anderen Mitgliedstaaten ein Mitspracherecht und da gibt es keine Mehrheit für. Das heißt also so gesehen, dass man jetzt sagt, naja, wir probieren erstmal eine Entkriminalisierung und dann in dieser zweiten Säule probieren wir dann solche Pilotprojekte, also wissenschaftliche Modellversuche, um dort Daten zu sammeln und es einfach mal auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, okay, was passiert denn, wenn wir es legalisieren? Was passiert denn, wenn wir das frei zugänglich machen? Erhöht sich der Konsum oder erhöht sich der Konsum vor allen Dingen unter Jugendlichen oder bleibt das gleich? Wie wirkt das auf den Schwarzmarkt? Das macht für mich schon Sinn.
Was ich noch interessant fand heute in der dazugehörigen Pressekonferenz, hat Karl Lauterbach ja gesagt, dass die Niederlande eben für die Pläne, die man in Deutschland jetzt hat, dass sie gar kein gutes Vorbild gewesen sind. Wie beurteilen Sie das oder können Sie das nochmal für uns einschätzen?
Also das halte ich für eine ziemlich gute Idee zu sagen, wir nehmen uns die Niederlande nicht als Vorbild, zumindest nicht als gutes Vorbild, sondern eher als ein schlechtes Vorbild, wie man es nicht machen sollte. Und hier hat man diese Situation, dass man ja Cannabis in den Coffeeshops frei kaufen kann, dass aber diese Coffeeshops dieses Cannabis nicht einkaufen können, legal. Das heißt, sie sind angewiesen auf kriminelle Netzwerke, die das Ganze entweder in den Niederlanden anbauen oder importieren aus Marokko und der Türkei. Und da hat sich einfach so eine organisierte Kriminalität gebildet, die heute ganz schwer wieder einzufangen ist, die eben für ganz viele Probleme im Land sorgt. Und das ist also kein gutes Vorbild. Was die in Deutschland, was man eben anders machen will, ist ja, dass in dieser ersten Säule, also in dieser Entkriminalisierung, ist jetzt noch nicht vorgesehen, dass man Cannabis frei kaufen kann in einem Laden. Das heißt, man muss es tatsächlich selbst anbauen oder in so einem Social Club, eben in so einem Club mit anderen Gleichgesinnten konsumieren.
Herr Hofmann, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, dass Sie das Ganze noch mal ein bisschen für uns aufgedröselt haben in Deutschlandfunk Nova. Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist der vielleicht bekannteste Kritiker des russischen Präsidenten, Alexei Nawalny. In Deutschland stand er dann nochmal im Fokus, weil er vor knapp 3 Jahren in der Berliner Charité wegen einer Vergiftung behandelt worden ist. Auf der Rückreise nach Russland ist er dann in Haft gekommen und dort ist Nawalny bis heute. Katrin Silker aus den Nova Nachrichten. Jetzt soll sich Nawalnys Situation nochmal verschlechtert haben. Warum?
Ja, Alexei Nawalny ist in eine kleinere Einzelzelle verlegt worden, in dem Gefängnis, in dem er sitzt. Ungefähr 260 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt das. Und die Verlegung in die Isolation, das war schon vorgestern am Montag. Ja, und so eine Isolationshaft ist zwar schon mehrmals vorgekommen, wie sein Team und sein Anwalt berichten, aber Nawalny soll inzwischen schwer krank sein, abgemagert. In 2 Wochen soll er 8 Kilo abgenommen haben und er soll auch keine angemessene medizinische Hilfe erhalten. Der Anwalt schreibt auf Twitter zum Beispiel, dass die Familie schon Medikamente geschickt hat, aber die von der Gefängnisverwaltung auch gar nicht weitergegeben werden, was eigentlich üblich ist.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum Nawalny so schlecht behandelt wird? Sein Fall wird ja auch international beobachtet.
Ja, der Anwalt sagt, dass die russischen Behörden den Oppositionspolitiker offenbar schrittweise sterben lassen wollen. Er verlangt eine medizinische Untersuchung, denn der Verdacht ist, dass Nawalny eventuell wieder vergiftet worden sein könnte. 2020 hatten die MedizinerInnen in der Charité das Nervengas Novichok in Nawalnys Körper nachgewiesen. Das war ursprünglich mal in den 70er Jahren für das sowjetische Militär entwickelt worden als Kampfmittel. Und Nawalnys Anhängerinnen und Anhänger machen den russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich dafür, dass er dem Geheimdienst den Auftrag zu einem Mordanschlag mit diesem Novichok gegeben habe. Die russische Regierung bestreitet das. Manche vermuten auch, dass die Anordnung zur Isolation jetzt ein Racheakt sein könnte von der Gefängnisbehörde.
Aber warum sollte sich die Gefängnisbehörde jetzt ganz speziell an dem Oppositionellen rächen wollen?
Möglicherweise wegen neuer Recherchen. Also der Nawalny deckt ja immer wieder Korruptionsfälle auf. Nawalny selbst sieht diese Einzelhaft eben auch in dem Zusammenhang als Strafe für eine neue Recherche seines Teams über Korruption in der Gefängnisbehörde selbst. Nawalny hat so einen Fonds gegen Vetternwirtschaft in Russland und das Team dahinter hat einen Beitrag veröffentlicht bei Telegram, in dem es um den überteuerten Ankauf von Lebensmitteln in russischen Gefängnissen geht. Ja, und einen Tag später war er dann in Isolationshaft.
Wie geht's denn jetzt weiter mit seiner Haft? Weiß man das?
Die Isolation ist erstmal für 15 Tage angesetzt und da herrscht ja offensichtlich eine gewisse Willkür und Intransparenz, also könnte die auch verlängert werden zum Beispiel. Und in der Haft selber wird Nawalny wahrscheinlich eingeschränkter nach außen kommunizieren können als bisher, zum Beispiel, weil er keine Briefe mehr schreiben darf und wie bisher dann auch keine Aktionen mehr planen kann, wie eben diese Korruptionsrecherche, von der ich gesprochen habe. Oder er hat es in der Vergangenheit ja sogar geschafft, aus der Haft heraus zum Protest aufzurufen gegen Putin und auch den Angriff auf die Ukraine zu verurteilen. Ganz generell muss Nawalny wegen angeblichen Betrugs noch 9 Jahre in Haft bleiben, laut dem letzten und aktuellen Urteil durch ein russisches Gericht.
Der prominente russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist in Haft. Dort soll er schwer erkrankt und trotzdem in Isolationshaft gekommen sein. Katrin Silker hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kaufhäuser. Die hat es irgendwie schon immer gegeben, ne? Und irgendwie ist man da auch immer mal ganz gerne hingegangen. Nur in der Summe, muss man sagen, gehen halt zu wenig Leute hin. Wann wart ihr das letzte Mal in einem Kaufhaus, um wirklich was zu kaufen? Überlegt mal. Also, weiß ich nicht, Socken, Unterwäsche, Jeans, ne? Kriegt man im Zweifel eben dann auch woanders. Für die Innenstädte könnte das zum Problem werden. Ihr erinnert euch, ja, viele Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof geht es schlecht. Mehr als 50 weitere Standorte werden geschlossen in den kommenden Monaten. Bedeutet also auch, es gibt da große leerstehende Gebäude, viele von denen natürlich dann in bester Lage mitten in der Stadt. Was macht man jetzt damit? Dazu hat Nova-Reporter Justus Wolters heute recherchiert. Justus, was ist denn der beste Weg? Abreißen, neues Kaufhaus rein oder ganz anders denken?
Ja, also das sind die drei Möglichkeiten und eine davon lässt sich ziemlich leicht als sinnfrei abstempeln. Also neues Kaufhaus rein, da sind sich im Grunde die meisten Menschen, die so im Handel oder in der Stadtentwicklung aktiv sind, einig. Zum Beispiel Hanna Schramm-Klein, Professorin für BWL an der Uni Siegen, die lässt da auch gar keinen Interpretationsspielraum.
Das Prinzip der klassischen Kaufhäuser ist tot. Das ist schon lange tot und das werden wir auch nicht mehr wiederbeleben können.
Ja, und das liegt daran, dass unter anderem das Sortiment nicht mehr unserem Einkaufsverhalten entspricht. Also das Prinzip alles unter einem Dach, das hat das Internet auch, nur halt günstiger und umfassender. Also neues Kaufhaus ist als Möglichkeit raus, bleiben, abreißen oder halt neu denken, hat beides Potenzial, aber auch so seine Tücken.
Ist das schön formuliert. Lass uns doch mal gucken, was für Perspektiven bietet Abreißen?
Also auf der positiven Seite, gerade in den Cities fehlt ja Platz für Wohnen, aber auch so zum Leben außerhalb der Wohnung. Städte müssen versiegelte Flächen freimachen für ein besseres Gefühl der BewohnerInnen, auch für den Klima- und Umweltschutz. Also da, wo jetzt die Kaufhäuser sind, könnten Parks oder auch Spielplätze entstehen, geht leider nicht so easy auf, gerade das mit dem Klimaschutz. Denn in diesen Gebäuden, da steckt jede Menge Beton drin oder auch Asbest und anderes Zeug. Und das Abreißen dieser Gebäude ist richtig teuer, kostet Millionen Euro. Und die Rohstoffe, die sind dann halt futsch.
Dann sind wir doch noch bei Neudenken, ne? Also klingt jetzt doch so, als wäre das die vernünftigste oder attraktivste Lösung. Was ist da möglich?
Also da gibt es schon einige Vorbilder. Das Kaufhaussterben geht ja jetzt schon einige Jahre. Das ist ja nicht völlig neu. Und es gibt da durchaus erfolgreiche Modelle für einen kreativen Umgang. Zum Beispiel das alte Hertie-Kaufhaus in Oldenburg. Das stand jahrelang leer und ist jetzt ziemlich sexy geworden. Sieht man auch in einer Reportage des NDR darüber.
Core, Kern heißt das Gebäude jetzt. Ein neues Zentrum für Oldenburg. Eine Gruppe von Investoren hat Blackstone das Gebäude abgekauft. Sie kommen alle aus der Region. Im Core sollen sich Leute aus Oldenburg und der Region vernetzen. Es gibt Coworking Spaces, kleine Geschäfte und zu essen gibt es auch.
So, und diese völlig neu gedachten Konzepte, die können an den richtigen Standorten funktionieren. Es muss aber örtlich halt passen. Also zum Beispiel in Rendsburg in Schleswig-Holstein, da steckt jetzt ein Seniorenheim im ehemaligen Kaufhaus. Da hätte jetzt so ein multimodales Mischkonzept nicht zur Stadt gepasst. Mhm. Das sind so die Möglichkeiten. Aber überall stehen die ArchitektInnen und InvestorInnen immer vor den gleichen Problemen, sagt Hanna Schramm-Klein. Die Gebäude sind zwar in Top-Lage, aber die Gebäudestruktur, die ist problematisch.
Oft gibt es wenig Licht, zum Teil keine Fenster. Das heißt, man müsste diese Gebäude oft umfassend umbauen.
Also es muss erstmal Licht rein in diese riesigen Räume und im nächsten Schritt muss auch geschaut werden, wie unterteilt man diese Hallen sinnvoll in passende Einheiten, etwa dann für Cafés oder Büros und so weiter.
Ist interessant, dass du das jetzt angesprochen hast mit dem Fenster, weil ich habe gerade an die Filiale bei mir um die Ecke gedacht, habe ich gedacht, ja, da ist kein einziges, also man kommt da einfach rein, dann steht man erstmal schön im Kunstlicht. Okay, Büros, Seniorenheime, vielleicht auch Fitnessstudios, das klingt natürlich alles sinnvoll. Aber bedeutet das, dass der Einzelhandel keine Zukunft mehr in diesen Gebäuden hat?
Also auf keinen Fall mehr so wie früher. Liegt auch daran, dass die Innenstädte schon jetzt richtig satt sind vom Einzelhandel.
Wir haben in den meisten, auch in den kleineren Innenstädten, viel zu viel Einzelhandelsfläche. Das heißt, wofür mein Herz wahrscheinlich am meisten schlägt, ist, dass man eher mit multifunktionalen Konzepten arbeitet, wo man sich genau auf die jeweilige Stadt bezogen überlegt, was genau brauchen wir, was passt da rein und was kann man vielleicht auch gut zusammenmischen. Das können Flächen für Sport sein, für Wohnen, für Büros, aber eben auch kleine Einzelhandelseinheiten, die man vielleicht dann gut kombinieren kann.
Das klingt jetzt erstmal natürlich ziemlich einfach. Also die Städte müssen einfach nur schauen, was braucht unsere Stadt? Ein Park, Büroflächen, Wohneinheiten oder so ein Mix aus mehreren Sachen und zack, wird der graue große Block umgebaut. Das Problem ist aber, viele Kommunen sind behäbig, mutlos und chronisch pleite. Ja. Und die Problematik der sterbenden Kaufhäuser, die hat sich über das letzte Jahrzehnt im Grunde lange angekündigt. Und die meisten haben abgewartet und sind völlig bewusst in dieses Dilemma reingelaufen. Und wenn da jetzt keine PolitikerInnen oder InvestorInnen mit Vision und Geld da sind, dann bleiben diese großen grauen Blöcke vielleicht auch noch weitere Jahrzehnte einfach in den Innenstädten so stehen.
Ja, und wir stehen dann davor und sagen, guck mal, das war mal eines dieser berühmten Kaufhäuser. Erinnerst du dich noch? Ja. Also Justus Wolters hat euch mehr erzählt darüber, was eigentlich mit leeren Kaufhäusern in den Innenstädten passieren könnte, wie man das Ganze neu denken kann. Habt ihr gehört in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass man im Prinzip für fast alles eine Sucht entwickeln kann, das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis mehr, ne? Also es gibt Menschen, die sind süchtig nach Sport, nach Nichtsessen, nach Klamotten. Es gibt Menschen, die müssen zwanghaft spielen oder arbeiten. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie, und zwar von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und die zeigt eben, viele Menschen in Deutschland, die kennen das. Ja, genau dieses Ding, dass sie aus einem Zwang heraus arbeiten müssen. Es betrifft immerhin jeden 10. Berufstätigen bzw. jede 10. Berufstätige. Unsere Nova-Reporterin Celine Wegert erklärt euch, was das genau bedeutet, arbeitssüchtig sein, und woher das eigentlich kommt.
Süchtig nach Arbeit. Laut den Forschenden müssen dafür zwei Punkte auf der Checkliste erfüllt sein, nämlich exzessiv und zwanghaft arbeiten. Übersetzt heißt das, lange am Schreibtisch sitzen, schnell arbeiten, mehrere Sachen gleichzeitig machen und das alles, obwohl die Arbeit gar keinen Spaß macht. Arbeitssucht bedeutet auch, ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich freinimmt und nicht entspannen zu können, wenn man gerade mal nicht am Arbeiten ist. Dabei ist wichtig zu differenzieren. Julia zum Beispiel hat einen intensiven Job.
Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen zusammen, bin Sozialpädagogin und je nachdem, was da so anfällt, wer jetzt was für ein Problem hat oder sonstiges, dann beschäftigt einen das schon auch in der Freizeit und man denkt die ganze Zeit darüber nach.
Sie sagt aber trotzdem,
ich arbeite total gerne, aber ich mache auch frei, wenn ich frei habe.
Intensiver Job heißt also nicht automatisch Arbeitssucht. Die Forscher sagen, eine Sucht ist es erst, wenn der Zwang dazu kommt. Aber warum entwickelt sich bei einigen Menschen so ein Arbeitszwang? Markus Fäth ist Arbeitspsychologe und setzt sich mit der Initiative Human Five für eine neue Arbeitswelt ein. Und er sagt, es gibt drei Motive für Arbeitssucht.
Erstens mal gibt es in unserer Gesellschaft ein ganz, ganz großes Leistungsmotiv. Also wenn du hart ranklotzt, wenn du arbeitest, dann bist du angesehen.
Der zweite wichtige Punkt für ihn ist, dass Arbeit mit neuen technischen Möglichkeiten praktisch überall und immer möglich ist.
Arbeit will getan werden. Die ist praktisch wie so ein Suchtstoff, der eigentlich immer vorhanden ist.
Und Punkt 3, manche Menschen sind anfälliger für eine Sucht als andere, sagt Markus Fäth. Und während manche dann zu Drogen greifen, kommt der Dopaminkick bei anderen eben durch Arbeit. Jetzt könnte man ja denken, Arbeitssucht, das betrifft doch eher die Boomer. Junge Menschen, die wollen sich nicht mehr kaputt arbeiten. Das sagt zum Beispiel auch Emma.
Was ich bei mir im Freundinnenkreis eher beobachte, ist eigentlich eine Art Hinterfragen davon, welchen Stellenwert Arbeit überhaupt einnehmen sollte noch in unserem auch Privatleben oder wie wir sozusagen eine gute Balance dazwischen finden können. Und dass ich immer mehr und größeren Wunsch danach verspüre und auch bei anderen beobachte eigentlich, dass man sozusagen die Stunden, die man arbeitet in der Woche, auch reduzieren kann.
Die Studie zeigt aber, Arbeitssucht ist bei jüngeren Menschen sogar etwas mehr verbreitet. Und Experte Markus Fett glaubt, dass Arbeitssucht auch in Zukunft ein Thema bleiben wird. Und zwar, weil sich Unternehmen immer mehr mit sozialen Themen oder auch mit Klimaschutz auseinandersetzen. Und auch wenn das erstmal gut klingt, wird's da gefährlich, sagt er.
Also wenn ich mich reinhänge, dann geht's der Umwelt besser. Wenn ich mich reinhänge, dann geht's der Gesellschaft besser. Und wenn der da keine Grenze mehr kennt, dann fördert dieses eigentlich gute Purpose-Prinzip die individuelle Selbstausbeutung und triggert dann vielleicht diese Arbeitssucht, wenn man sowieso schon psychologisch dafür ein bisschen anfällig ist.
Arbeitssucht kann krank machen, sowohl psychisch als auch körperlich. Deswegen ist es total wichtig, gut vorzusorgen, damit es erst gar nicht dazu kommt. Markus Fett sagt, hier kann ein stabiles soziales Umfeld helfen, das was sagt, wenn es mal too much wird. Außerdem Social Media runterschrauben.
Weil ich bei mir selber gemerkt habe, dass Social Media eigentlich dazu gebaut ist, dass du dich schlecht fühlst. Dass es immer andere Leute gibt, die geiler sind, die toller sind, die mehr Erfolg haben und das brauche ich nicht. Ja, Leben ist hart genug.
Aber auch die Unternehmen selber sollten was tun, sagt er. Zum Beispiel die Führungskräfte so schulen, dass die auf ihre Angestellten aufpassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Beim Gemüseschnibbeln in den Finger gesäbelt, so richtig warm bis kurz vor auf den Knochen, ne? Beim Schrank aufräumen von der Leiter gefallen oder mit dem E-Scooter an der Bordsteinkante gescheitert. Wo geht ihr denn hin? Ja, geht ihr erstmal zum Hausarzt oder dann doch, weil ihr denkt, sicher ist sicher, direkt in die Notaufnahme? Ja, die Notaufnahme, super Anlaufort an sich, nur weil das so viele machen, sind genau diese Notaufnahmen der Krankenhäuser schon länger chronisch überlastet. Andreas Gassen, der Chef der Kassenärzte, der fordert jetzt eine Notfallgebühr. Seine Idee, vorher telefonisch einschätzen lassen, ob es wirklich nötig ist, in die Notaufnahme zu gehen. Und wenn man das eben nicht macht, dann muss man zahlen. Was das bringen soll, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Roshan Mamawa. Der ist Notfallmediziner am katholischen Krankenhaus Dortmund-West. Herr Mamawa, was ist denn Ihre Erfahrung? Warum kommen überhaupt so viele Menschen in die Notaufnahme, auch wenn sie da aus medizinischer Sicht gar nichts zu suchen haben?
Für die meisten Menschen ist es so, dass sie wenig Ahnung haben über die Möglichkeiten, die es sonst gibt, sich ambulant im niedergelassenen Bereich versorgen zu lassen. Das Angebot der kassenärztlichen Vereinigung ist wenig bekannt, teilweise auch lückenhaft, schlecht zu erreichen. Und zum anderen ist es so, dass auch oftmals eine schlechte Selbsteinschätzungsfähigkeit vorhanden ist. Bin ich überhaupt ein Notfallpatient für eine Notaufnahme oder nicht?
Jetzt ist ja die Idee vom Kassenarztchef vorher telefonieren, um eben rauszufinden, ob man wirklich in die Notaufnahme muss. Hat man da überhaupt Zeit für, wenn es ein wirklicher Notfall ist?
Teilweise nicht, muss man ganz klar sagen. Die Frage ist natürlich auch, wie soll sowas kontrolliert werden? Wenn jetzt jemand in eine Notaufnahme kommt, soll die Notaufnahme dann irgendwie verpflichtet werden, mit bürokratischem Aufwand zu prüfen, hat die Person irgendwo angerufen, was ist mit demjenigen, der keine Ahnung anrufen konnte, der kein Telefon hat oder ähnliches. Also das ist wenig durchdacht.
Was halten Sie denn dann von dem Vorschlag vom Kassenarztchef Gassen, dass es eben eine Strafgebühr geben soll für Menschen, die eben nach wie vor weiter in die Notaufnahme kommen?
Das ist ein Konzept, das er schon seit einigen Jahren immer wieder mal hervorholt aus der Tasche. Ich glaube, das wird zu keiner vernünftigen Patientenstromleitung führen. Wenn wir uns angucken, wir hatten ja etwas Ähnliches schon mit der Praxisgebühr Anfang der Nullerjahre.
Ich glaube, die gab's
2012.
Mal, ne? 10 Euro.
Und, genau. Und die wurde halt beim erstmaligen Arztkontakt erhoben, egal ob in der Arztpraxis oder in einer Notaufnahme. Und das hat zu einem unglaublichen Bürokratiewahn geführt. Also die Kosten der Erhebung der Praxisgebühr standen in keinem Verhältnis zu den dadurch erhofften Einsparungen. Und es gibt ja auch Zahlen, die zeigen, dass die Inanspruchnahme der Ärzte im Schnitt um etwa 10-12% zurückging dadurch. 10% mehr oder weniger wird uns da nicht retten. Wir reden von gut 50-60% der Patienten, die eigentlich in der Notaufnahme falsch sind. Ohne diesen Patienten einen Vorwurf daraus machen zu wollen, sie können das oft selbst nicht erfassen und einschätzen, aber die sind halt dort falsch. Und eine solche Menge an Leuten kann man mit so einer Strafgebühr wahrscheinlich gar nicht gut steuern.
Aber was wäre denn dann aus Ihrer Sicht die bessere Alternative oder die sinnvollere Maßnahme, um eben, Sie haben von Patientenströmen gesprochen, um das besser zu lenken? Sie sind ein Mann aus der Praxis. Was würden Sie vorschlagen?
Aus meiner Sicht ist es am sinnvollsten für die Leute, niedrigschwellige, einfach zu erreichende Angebote zu haben, von denen aus sie dann weitervermittelt werden können. Sei es jetzt ein Empfangsschalter im Krankenhaus, wo gesagt wird, Sie gehen jetzt nach links in die Notaufnahme oder nach rechts in die angeschlossene kassenärztliche Notfallversorgungspraxis. Oder eine gemeinsame Annahme von Notrufen über 116, 117 oder 112, wo dann gesagt wird, okay, das ist jetzt zwar nichts, wo ein Rettungswagen hin muss, aber ich sage Ihnen, Sie können dort und dort in die Notfallpraxis gehen, beziehungsweise es muss eine gemeinsame Verschaltung geben von den verschiedensten, in Anführungsstrichen, Anbietern im Gesundheitswesen, in der Notfallversorgung, die halt auf den verschiedenen Schwerestufen zuständig sind, weil der Patient sich nicht in seiner akuten Situation darum kümmern kann, welches ist jetzt für mich die richtige Anlaufstelle.
Wann in die Notaufnahme und wann eher nicht? Wir haben drüber gesprochen mit Roshan Mamawar, der ist Notfallmediziner.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.